ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Ja, sabse bada problem ye.
Es gibt hier keine Toiletten und das ist gerade für Frauen hart.
Number rehne ka hai.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier sind
Luisa,
Deepika
und auf dem Vordersitz Peter
und Charlotte. Und genau, wir sitzen hier nämlich zu viert im Auto und fahren etwas raus hier in Delhi, weil wir gedacht haben, wir sprechen heute mal über eine Gruppe, die so ein bisschen aus dem Blickwinkel der Welt geraten ist, und zwar über die Rohingya, die muslimische Minderheit aus Myanmar. Und Peter, wir haben ja gestern auch schon den ganzen Tag über dieses Thema gesprochen. Wir haben nach Bangladesch geblickt, weil wir den ganzen Tag über Migration gesprochen haben.
Genau, wir haben gestern über den Weltmigrationsbericht 2024 berichtet, der Internationalen Organisation für Migration, IOM, das ist eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen. Die haben den gestern vorgestellt, und zwar in Dhaka in Bangladesch. Das war ganz interessant. Deshalb waren wir zuständig. Wir waren aber, das müssen wir euch verraten, nicht in Dhaka. Wir haben das online verfolgt. Es gab einen Livestream dazu. Das war jetzt auch nicht so, dass man da unbedingt dabei sein musste. Wir haben darüber eben jetzt aus Delhi berichtet. Aber die Rohingya, das ist eine sehr große Flüchtlingsgruppe in Bangladesch. Die kam natürlich in diesem Weltmigrationsbericht vor. Und ja, dieser Bericht war so ein bisschen der Anlass dafür, dass wir jetzt sagten, fahren wir doch einfach mal zu Menschen, die aus Myanmar kommen. Die kommen nämlich aus Myanmar, also im Nachbarland, östlich von Indien. Und diese Rohingya, diese muslimische Minderheit, die gibt es in Bangladesch. Da gibt es eine sehr große Gruppe, fast 1 Million Menschen. Aber die gibt es hier auch in Delhi.
Und Luisa, du bist ja gerade die Praktikantin im ARD-Studio Delhi. Du hast ja gerade dir auch nochmal die Zahlen angeschaut, also für Indien. Wie viele Rohingya leben denn aktuell in Indien?
Also in Indien insgesamt geht man so von 40.000 geflüchteten Rohingya aus, aber so richtig sagen kann man das eigentlich nicht, weil es ja auch keine Meldungen unbedingt gibt oder die Leute keine Pässe kriegen. Also man kann vielleicht von sogar mehr als 40.000 im ganzen Land ausgehen. Für in Delhi selber habe ich jetzt Zahlen gefunden, um die 1.000 Menschen, die hier leben.
Und wir sind ja auf dem Weg eben zu einem Ort, wo einige Familien leben. Ich war dort vor einem halben Jahr mit Anoop, mit unserem indischen Producer. Und Deepika, es ist ja super, dass du auch heute dabei bist. Du wirst dann gleich auch für uns übersetzen mit Hindi, ne? Und du hast ja schon mit der Rohingya-Frau gesprochen am Telefon.
Ich habe mit ihr gesprochen. Sie sprach fließend Hindi und sie freut sich auf unser Meeting.
Es geht einfach da auch bei diesem Thema um Aufmerksamkeit, weil einfach gerade die Rohingya, hat man wirklich so das Gefühl, so ein bisschen in die Vergessenheit geraten sind. Ich war ja auch Anfang des Jahres in Bangladesch, da in diesem größten Flüchtlingslager der Welt, wo 1 Million Rohingya lebt, die eben vor 7 Jahren über die Grenze gekommen sind aus Myanmar nach Bangladesch, weil sie eben so gewaltsam verfolgt wurden von der Militärjunta in Myanmar.
Die kommen aus dem westlichen Staat Rakhine, heißt der, in Myanmar, dem früheren Birma. Und die sind da vertrieben worden. Ja, die sind schon lange verfolgt dort, jetzt auch durch die Militärjunta. Aber denen ging es eigentlich, glaube ich, nie gut in Birma, dem jetzigen Myanmar. Und sie waren immer entrechtet. Sie haben keine Pässe, sie haben keine Staatsangehörigkeit Myanmars. Und die Vereinten Nationen, die hat die schon vor 10 Jahren als am stärksten verfolgte Minderheit der Welt bezeichnet. Das heißt, es ist eine Minderheit, die schon lange, Jahrzehnte schon unter Druck stand. Seit der Unabhängigkeit Birmas, und das war im Januar 1948, gab es 20 militärische Operationen größeren Ausmaßes gegen die Rohingya. Es sind viele gestorben, es sind ihre Siedlungsgebiete verwüstet worden, auch ihre Heiligtümer zum Beispiel. Und es ist auch ihre Infrastruktur systematisch zerstört worden. 2017 war ein Moment, wo das Ganze noch kulminierte, wo irgendwann auch dann quasi dieses Signal gegeben wurde, wir müssen fliehen, wir müssen raus aus dem Land. Es ist eine grüne Grenze da mehr oder minder. Ich habe mir das vorhin auch mal auf Google Maps angeschaut, zwischen Myanmar und Bangladesch im Süden, im Südosten von Bangladesch. Da gibt es einen kleinen Fluss. Das heißt, die konnten da auch rüber und sind ins Nachbarland geströmt und seither haben sie sich da eben angesiedelt in Lagern. Und du hast ja selber gesehen, wie diese Lager sind, ne?
Ja, genau. Also Bangladesch hat eben die Grenzen geöffnet, weil sie gesagt haben, für unsere muslimischen Schwestern und Brüder, natürlich helfen wir denen. Aber ich glaube, Bangladesch konnte sich nicht zu dem Zeitpunkt vorstellen, dass da jetzt 1 Million Menschen leben. Und ich finde das Krasse einfach, dass auch in diesem Lager spricht man davon, dass etwa die Hälfte dieser 1 Million sind Kinder. Und das habe ich auch erlebt. Also ich bin da durchgelaufen. Da sind inzwischen so Hütten aus Bambus und Plastikplanen. Also inzwischen ist es fast so wie so eine angelegte Stadt. Aber am Anfang, mir haben die Leute erzählt, da war früher Dschungel und das galt so als Korridor, wo die Elefanten durchlaufen, diese Gegend. Und jetzt sieht man halt überall, über den Hügeln hinweg, ziehen sich diese Häuser dicht an dicht. Das sind unhaltbare Zustände, weil die Rohingya da in Bangladesch bei Cox Bazar, die dürfen da nicht raus aus dem Lager, also nur mit einer Genehmigung. Sie dürfen nicht arbeiten, also die Regierung von Bangladesch verwehrt ihnen jegliche Perspektive. Sie bekommen keine Schulbildung, also die Kinder dürfen in so Lernzentren gehen, dass sie etwas lesen und schreiben lernen, aber eben auch nur bis zur 6. Klasse. Also Bangladesch versucht gerade alles, um zu sagen, im Prinzip wollen wir, dass ihr wieder zurückkehrt in euer Heimatland nach Myanmar. Und deswegen sind eben zunehmend viele Rohingya so verzweifelt, dass sie in andere Länder versuchen zu kommen. Zunehmend setzen Eltern ihre Kinder in ein Boot und schicken dann dieses Boot übers Meer und hoffen, dass sie irgendwie die Küste zum Beispiel von Indonesien erreichen.
Das war eben das Interessante gestern auch bei diesem Migrationsbericht. Der Weltmigrationsbericht, der das erste Mal außerhalb von Genf, also am Sitz der IOM, dieser Migrationsorganisation der Vereinten Nationen, vorgestellt wurde. In Bangladesch, in einem Land, das eine Flüchtlingspolitik macht, die keinesfalls unumstritten ist. Und Bangladesch wurde durch diese Vorstellung quasi aufs Podest gehoben. Die Generaldirektorin, Amerikanerin Amy Pope, hat gestern davon gesprochen, dass Bangladesch eine Vorreiterrolle in der Flüchtlingspolitik hat. Das heißt, die sind eigentlich sehr gelobt worden, die Bangladeschis. Und wenn man es mit der Realität mal abgleicht, auch mit dem, was du gesehen hast, dann sind da viele Fragezeichen dahinter. Es gibt auch NGOs wie Human Rights Watch zum Beispiel, die sagen, die Flüchtlingspolitik, die Haltung von Bangladesch, der Regierung gegenüber den Rohingya gerade, ist wirklich kritikwürdig. Und der Druck aus Myanmar hält ja noch an. Die Situation ist da nicht besser geworden. Trotzdem verhandeln Bangladesch und Myanmar, also Bangladesch, die Regierung mit der Militärjunta in Myanmar, über eine Rückführung der Flüchtlinge nach Myanmar. Das will dort natürlich keiner. Also die Flüchtlinge wollen das nicht, zurück nach Myanmar gehen. Ich habe mal die Meldungen der letzten Wochen und Monate angeschaut. Inzwischen ist es so, dass die Junta, weil sie unter Druck steht durch Rebellen, die gegen sie vorgehen, dass sie jetzt auch junge Rohingya rekrutieren für ihre Armee. Ja? Und die Rohingya, an denen sie quasi einen Genozid, einen Völkermord verübt haben, da gibt es noch Untersuchungen dazu, Ermittlungen, die sollen jetzt für die Junta kämpfen. Und da sieht man natürlich, wie absurd es ist. Und man sieht gleichzeitig, wie hoch der Druck noch ist, auch für Rohingya in Myanmar das Land zu verlassen.
Ja, das ist komplett absurd, weil auch viele Offizielle, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, es muss eine Lösung her und diese Lösung kann aber nur zusammen mit Myanmar gelingen. Und viele hoffen, dass die Militärjunta bald sagt, wir weisen diese Region wieder aus, eine sichere Region, die Rakhine-Region für die Rohingya, und wir sichern zu, dass die Rohingya dort sicher leben können. Aber im Moment halten das einfach viele für sehr unrealistisch, dass man der Militärjunta überhaupt vertrauen kann.
Die Militärjunta, Mörder, die in Myanmar regieren, die ihr Volk entrechtet haben, die ihr Volk terrorisieren, die Oppositionelle ins Gefängnis sperren oder auch umbringen lassen. Also denen ist natürlich überhaupt nicht zu vertrauen. Und dass da Bangladesch versucht, eben sich selbst den Druck zu nehmen, den es zweifellos gibt, ja, die Belastung. Bangladesch ist auch kein reiches Land. Und die Rohingya dann wieder zurückbringen lassen möchte, das ist natürlich etwas, es ist eigentlich komplett unmöglich. Aber wir sind ja jetzt unterwegs zu Rohingya und das, glaube ich, wird jetzt ganz spannend. Hier in Delhi leben eben auch welche, du warst schon mal dort.
Genau, und ich glaube, wir sind auch gleich schon da und treffen Sanjida, die Rohingya-Frau.
Salam, namaste ji. on. How are you?
Yeah. This Sanjida and Luisa.
Hi.
Luisa and Peter. And Deepika.
Hab sie bat with you. Namaste.
Genau, also wir laufen jetzt gerade auf so einer staubigen Straße, die ist nicht asphaltiert entlang. Links sind so alte Autos, die schon hier länger liegen, total verstaubt. Und man sieht jetzt hier schon, wir laufen hinter Sanjida hinterher. Hier fängt nämlich diese kleine Siedlung, wenn man so will, an. Und man sieht schon, es ist alles total improvisiert. Hier sind so Häuser, Verschläge, muss man eigentlich sagen, zusammengezimmert irgendwie aus Plan, aus Stoff, aus Holzresten. Also es sieht alles sehr improvisiert aus, oder?
Ja, aber was ich auch spannend finde, ist, es gibt hier trotzdem auch Läden und die verkaufen genau dieselben Sachen wie in der Stadt auch. Also diese kleinen Snacks.
So kleine Tütchen, ne?
Und genau, so. Diese frittierten Nudeln und Reis und was man so wie Chips quasi essen kann. Also das gibt's hier auch alles.
Ja, und hier sitzen Frauen, die uns interessiert zuschauen. So. Hühner laufen rum, kleine Küken, kleine Kinder. Hier ist ziemlich viel Leben, aber es ist alles sehr, sehr provisorisch
hier. Hier nebenan ist
der Hahn.
Namaste, salam. Ja. Es ist im Prinzip dieser eine die Straße kann man es nicht nennen, aber dieser staubige Weg. Und hier nebenan ist eben der Fluss, so ein Seitenarm vom Yamuna River. Und ich erkenne es auch wieder vom letzten Mal, also wir können mal hier ums Eck gehen. Hier war beim letzten Mal eine Schule, da ist nämlich so eine Art Zeltverschlag. Und hier seht ihr schon, da hängt so ein Alphabetposter an der Wand. Und hier saßen letztes Mal, it's school, isn't it?
Ja. Anganwadi, das ist so ein Kindergarten für kleine Kinder.
Und beim letzten Mal saßen eben nämlich hier Kinder und haben das Alphabet gelernt zum Beispiel. Und das, da ist wohl eine Hilfsorganisation, die kommt immer wieder.
53 Familien und 280 Leute.
Sanjida trägt gerade ein rotes Gewand und ein rotes Kopftuch, auch die anderen Frauen hier, weil man erkennt dann einfach schon daran, wie sie auch aussieht, dass sie muslimisch ist. Ne? Und kannst du sie fragen, wie es ihr aktuell geht, seitdem ich sie das letzte Mal gesehen habe?
Ja, aapko kuch mahine pehle milne aayi thi aur aaj milne aayi hain to koi tarakki hui kaisa hai aapka haal yahan par
abhi to yahan filhal hamare liye haal
es geht schlechter weil es jetzt heißer wird und für Frauen ist es besonders heiß, die bleiben immer zu Hause und für die 53 Familien gibt es keine einzige Toilette hier.
Hier sieht man auch, hier ist dieser Seitenarm von dem Fluss, hier liegt überall Müll rum und dann nachts irgendwo hier aufs Feld zu gehen, ist natürlich gefährlich.
Gibt es denn irgendwas hier zur Versorgung? Gibt es hier Wasser zum Beispiel, frisches Wasser? Wie kommen Sie an Trinkwasser? Gibt es hier Strom irgendwie?
Strom hatten sie, also der Staat hat dann für sie Strom schon versorgt, aber Trinkwasser gibt es nur zweimal der Woche, manchmal dreimal der Woche und auf der Hauptstraße, wo wir ausgestiegen sind. Und das heißt, die Frauen und Kinder müssen dann immer solche große Eimer dann mitschleppen und sie dann selber tragen. Das ist sehr mühsam für die.
Sanjida, haben Sie da sagte, da wohnen Sie wahrscheinlich.
Wir gehen hier gerade so einen schrägen Abhang runter. Hier sieht man schon, wie eng diese Zelte nebeneinander stehen. Und da geht Sanjida gerade in ihr Zelt.
Wir sind in einem ganz engen Gang. Es ist eigentlich so, ich würde so sagen, 3-4 Meter hoch bis zu so einem Holzdach. Und links und rechts hängen Tücher. Und das sind alles Wohnungen, die hier sind. Es ist alles ganz schön wackelig. Hier hängen auch noch Kabel. Hier gibt es elektrisches Licht. Aber ich würde da, die hängen auch so ein bisschen runter in den Weg. Ich würde da, glaube ich, nirgends dran fassen.
Vor allem, wenn du dann überlegst, wenn hier ein Feuer ausbricht.
Ja, das ist ja die absolute Katastrophe. Hier sind überall kleine Räume drin. Ne? Jeder hat sich selber eingerichtet, alles irgendwie bunt mit Plastikplanen und so. Jetzt gehen wir mal in ihr Zimmer rein.
Sie wohnt hier alleine mit 2 Töchtern. Die ist 11 Jahre alt und 8 Jahre alt. Und auch eine Schwester hat sie. Der Mann hat sie vor 9 Jahren verlassen. Sie weiß nicht, wo er ist.
Seit wann ist sie denn hier?
Ab hier bei Kapse rehre ho
2012.
Und hat sie einen offiziellen Ausweis oder
sie hat diese Karte, das steht UNHCR
vom Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen, da ist ihr Name drauf, ihr Geburtsdatum.
Ja, und die ist auch gültig, sehe ich gerade, also die läuft im nächsten Jahr ab, also die ist 2 Jahre gültig.
Ist das eine Karte, mit der sie irgendwas anfangen kann? Also ist es etwas, wo sie sich ausweisen kann?
Also sie hat kein ein Vorteil in Indien, von der indischen Seite, meint sie. Wenn Sie hier in Indien Arbeit suchen, dann fragen Sie immer nach dem indischen Ausweis, was Sie nicht haben, kein Aadhaar. Und dann gelingt es nicht, einen Job zu finden. Und wenn Sie das hier vorweisen, die wollen das nicht akzeptieren. Also die Inder.
Es ächzt und kracht so ein bisschen über uns. Ist das das zweite Stockwerk? Sind da oben Ihre Töchter dann, die sich gerade bewegen? Oder wie ist das?
Sie hat noch einen Stock darüber, wo die Töchter wohnen, weil der Platz hier nicht reicht. Hier ist dann sozusagen Badezimmer hier, um also Bad zu nehmen oder zum Kochen. Und das ist so ein Wohnplatz für sie. Und die Töchter wohnen da. Und die meisten haben das so, weil die ganz große Familien haben. Das sind dann 3 Generationen. Und deshalb brauchen sie mehr Platz.
Um das mal zu beschreiben, wir stehen hier auf engstem Raum wirklich. Luisa, Charlotte, Deepika und Sanchida. Und neben mir ist so ein Plateau, so aus Brettern quasi. Ich weiß nicht, was das eine Tür mal war oder irgend so ein großes Brett. Und daneben liegen die Decken und die werden nachts draufgelegt, dann kann sie hier schlafen. Dann gibt es so eine Art Regal, so ein provisorisches, alles eigentlich aus Resten gemacht, aber es ist eigentlich sehr liebevoll und auch, glaube ich, sehr kunstfertig gemacht. So unstabil sieht es gar nicht aus. Da steht ein brauner alter Kühlschrank, der anscheinend funktioniert, also Strom gibt es hier und so eine Lüftung ist hier zumindest. Ja. Das heißt, es geht hier auch ein Windchen rein, obwohl es draußen heiß ist, wir haben knapp 40 Grad, ist es hier okay. Und dann ist hinter so einem kleinen Verschlag ist eben dieses Badezimmer und oben hört man die Mädchen laufen. Und da gibt es auch sowas wie eine Treppe hoch. Also man sieht, es ist hier eingerichtet auf längere Zeit, auf lange Zeit eigentlich. Ne?
Es ist alles ganz wohnlich eingerichtet und es hängt da zum Beispiel auch ein Spiegel an der Wand.
Genau, und hier die Wände, die sind quasi auch so ein bisschen tapeziert. Da vorne, da sind so glänzende Herzchen. Daneben ist so, ja, Blümchen-Tapete, kann man vielleicht nicht richtig sagen. Aber ja, man hat auf jeden Fall probiert, sich das hier irgendwie schön zu machen.
Sie zeigt gerade auf die Blumentapete und lächelt. Was sagt sie denn?
Sie sagt, dass die Wände hier ein bisschen hässlich aussahen. Deshalb hat sie diese Blumen mit diesem Blumenpapier dann so bedeckt, damit es schöner aussieht.
Das ist wirklich beeindruckend, weil ich habe das Gefühl, sie macht halt das Beste aus ihrer Situation. Aber wenn man weiß, wie lange sie hier schon lebt und im Moment gibt es ja nicht wirklich eine Perspektive. Ne? Ich frage mich so, hat sie mal versucht, die indische Staatsbürgerschaft zum Beispiel zu bekommen?
Ich habe es nie versucht, weil ich kein Inder bin. Ich komme aus einem anderen Land.
Wie ist das Leben hier? Welche Zukunft hat sie und vor allen Dingen, welche Zukunft haben ihre Kinder?
Wir haben keine Zukunft. Ich darf oder ich kann auch an die Zukunft nicht denken. Das ist die Entscheidung vom Staat oder von Myanmar. Wir können weder hier bleiben oder zurück dahin heimfahren.
Kann sie sich denn vorstellen, zurück nach Myanmar irgendwann mal zu gehen? Möchte sie das auch, wenn es da sicher ist?
Ich kann an die Zukunft gar nicht denken, dass ich da zurückfahre, weil dort werden täglich 150 bis 200 Leute ermordet. Die haben kein Leben, die leben in Angst und die werden uns nicht akzeptieren, weil die da anfordern, dass die da noch weiter wegfliehen. Also wir können daran nicht denken.
Habt ihr hier denn auch Angst?
Sie hat immer Stress. Zum Beispiel, wenn die Tochter zur Schule geht, hat sie immer Angst, was da passiert. Und nachts kann sie nicht schlafen. Sie hat sich immer Sorgen, was da passiert. Und sie meint, das ist nicht unser Land und wir machen uns Sorgen, weil da Inder selber auch hier, die leben, haben auch Angst vor Indien. Ich glaube, sie meint dann die Muslime. Hat sie nicht gesagt. Und wir haben ständig Angst, weil das nicht unser Land ist.
Wie verdient sie sich ein bisschen Geld und wie kauft sie sich Lebensmittel? Weil sie kriegt ja offenbar keine Lebensmittel von einer Hilfsorganisation.
Seit 2012 hat sie kleine Geschäfte gemacht. Zum Beispiel hatte sie Lebensmittelladen, wo sie klein verkauft hat, oder Kosmetik, hat sie gesagt. Das hat sie schon seit Jahren gemacht, immer gewechselt. Und im Winter macht sie dann so Sockensticken oder so Stickereiarbeiten. Und jetzt hat sie auch Klamotten zu verkaufen. Da liegt eine Kiste, hat sie gezeigt. Sie muss ihr was immer was einfallen lassen.
Oh, da ist gerade eine Frau, die lächelt mich an. Salam. Ja, die erkennt mich von letztem Mal.
Habt ihr übrigens gesehen, dass hier indische Fahnen wehen? Also hier über diesen Lager, und das ist ja nicht mehr als ein Lager, über diesen Verschlägen der Rohingya wehen indische Fahnen. Und ich glaube, das ist schon so ein bisschen Signal, denke ich, ne? Dass man sagen will, schaut mal, wir gehören irgendwie auch dazu. Wir haben zwar keinen indischen Pass, aber wir leben hier und wir leben hier auch auf Dauer. Was würde sie sich denn wünschen? Was würde sie sich für die Zukunft wünschen, für sich und ihre Kinder?
Jeder wünscht sich, dass die Kinder Ärzte werden, Ingenieure werden oder Rechtsanwälte. Die Kinder wollen das auch, aber das ist nur ein Wunsch. Daran können wir nicht, also davor können wir nicht träumen. Unser eigenes Leben ist hier so schwierig, wir dürfen solche Träume nicht träumen. Mein eigener Wunsch wäre, dass meine ältere Tochter Ärztin wird, also, aber hier ist das Leben sehr, sehr schwierig. Ich bin regelmäßig Teilnehmer der UNHCR-Meetings, die da stattfinden, aber der indische Staat tut nichts. Die sagen immer, die werfen uns vor, dass wir dann hier Terroristen sind. Bei jedem Meeting mit dem UNHCR bitten sie immer, wir haben hier kein Leben, keine Zukunft. Unser Leben ist einfach so wasted. Und wir wollen dann eine gute Zukunft für unsere Kinder haben. Und unsere Bitte ist, dass wir dann in ein anderes Land umziehen wollen.
So, jetzt sitzen wir wieder im Auto und sind klimatisiert. Es ist nicht mehr so heiß und verlassen das wieder. Für mich ist es immer ein bisschen seltsam. Wir haben ja eben schon drüber gesprochen, unter uns. Wir sehen diese Realität hier draußen, wir sehen, wie Menschen hier hausen, wie sie irgendwie versuchen zu überleben. Und wir fahren jetzt wieder in unser klimatisiertes Büro mit unserem klimatisierten Auto. Das ist einfach so die Zweizeitigkeit, die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Welten. Luisa, du bist noch gar nicht so lange hier in diesem Land. Wie ist das für dich und wie war das jetzt für dich auch, dieser Besuch?
Also ich merke, ich muss das erstmal jetzt ein bisschen sacken lassen, glaube ich. Ich meine, ich habe in Indien jetzt in den letzten paar Tagen schon gemerkt, dass es wirklich einfach diese Extreme gibt. Irgendwie auf der einen Seite extreme Lebensbedingungen und gleichzeitig aber auch so ein ganz normaler Alltag. Aber das war jetzt hier natürlich nochmal in extremer Form. Und trotzdem merke ich auch, ich will das gar nicht so sensationsmäßig oder so bemitleiden, weil irgendwie haben die Menschen, das ist halt ihr Leben. Und die haben auch ihren Alltag und das ist auch irgendwie beeindruckend.
Ich finde übrigens, was sie sich da bewahren, und das sieht man auch, wie das alles gebaut ist und wie sie da untereinander sind, also so schien es mir zumindest, ist ihre Würde. Also sie versuchen selbst in diesen Umständen, und das ist extrem prekär, es ist extrem belastend, die Umwelt, die Temperatur, überhaupt auch das Ausgestoßensein, aber trotzdem strahlte sie jetzt auch so eine Würde aus. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand das ziemlich beeindruckend.
Stimmt, ja, es geht mir auch so. Sie kann keinerlei Zukunftspläne machen. Ihre Kinder haben kaum eine Chance, hier auch die indische Staatsbürgerschaft zu bekommen, diese Situation, keine Perspektive zu haben und trotzdem in dem, was sie haben, sich irgendwie eine Form von Leben zu erschaffen. Also wir standen ja in ihrem kleinen Zuhause. Das war wirklich würdevoll. Sie hat es so für sich so versucht, möglichst schön zu machen. Das finde ich wirklich das Beeindruckendste daran, wie die Menschen da leben in ihrem Alltag. Deepika, wie ging es dir denn?
Was mich echt gestört hat, dass sie sagte, wir dürfen nicht träumen. Also jeder Mensch darf doch träumen, aber sie hat keinen Wunsch, weil sie weiß, dass ihr Wunsch nicht realisieren wird. Andererseits denke ich, dass der Alltag ist einfach ein Versuch, jeden Tag zu überleben, wo die Lebensmittel herkommen, wie die Kinder jeden Tag zur Schule gehen, hat sie dann immer Angst, was da passiert. Das ist kein Leben.
Ja, wobei trotzdem, was ich auch krass fand, dass sie ja auch sagte, dass sie bei diesen ganzen UNHCR-Treffen mit dabei ist. Also sie bleibt trotzdem aktiv, sie fällt nicht in so eine Lethargie. Und das finde ich auch ziemlich krass, wenn man sieht, wie die Leute eben eigentlich leben und wie anstrengend das ja auch sein muss.
Wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, einfach schreibt uns an neudeli@ndr.de. Es sind jetzt in den letzten Wochen ein paar Mails gekommen. Ich glaube, da haben wir noch nicht geantwortet. Das müssen wir noch machen. Aber lesen tun wir die alle, und zwar aufmerksam und alle von uns. Also, wir hoffen, es war jetzt interessant für euch und wünschen euch eine gute Woche.
Tschüss, bis bald.
Ciao.
Tschüss.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen, um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.